Willkommen in eine Geschichte, die niemals endet. Ein Buch, das mehr ist als bedrucktes Papier. Ein Reich, das nur in unserer Fantasie lebt und doch realer wirkt als vieles im Alltag. Dies ist die Reise von Bastian Balthasar Buchs. Ein Junge, der ein Buch aufschlägt und eine Welt betritt. Und die Frage, die bleibt: Wo hört die Geschichte auf? Und wo beginnt unser eigenes Leben? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu spielen, Medien und Design aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt, was irritiert, wann wirkt etwas logisch und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei, nur Klartext. Es gibt Geschichten, die hören nie auf. Sie begleiten uns ein Leben lang. Manchmal verborgen, manchmal leuchtend klar. Für mich als Kind der 80er gehört die unendliche Geschichte genau dazu. Ein Buch, das mehr war als ein Buch. Ein Film, der mehr war als ein Film. Es war eine Einladung, die Grenzen der eigenen Fantasie zu sprengen. Und die Ahnung, dass diese Geschichten eben nicht einfach enden, sondern sich fortsetzen in uns. Heute nehme ich euch mit auf diese Reise. Eine Reise durch Erinnerungen, Symbole und Fragen, die uns nie ganz loslassen. Denn manche Dinge bleiben für immer im Kopf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Neuroklar. Dies ist die Geschichte von Bastian Balthasar Buchs. Ein Junge, der ein Buch aufschlägt und eine Welt betritt. Und die Frage, die bleibt: Wo hört die Geschichte auf? Und wo beginnt unser eigenes Leben? Ein grauer, schwerer Vormittag, irgendwo in der Großstadt. Die Straßen glänzen nass, als hätte die Welt selbst vergessen, dass es noch eine Sonne gibt. Zwischen den Tropfen, die an den Fensterscheiben hinablaufen, spiegelt sich das Gesicht eines Jungen. Ernst, Gedanken verloren, ja, fast wirklich verloren. Bastian Balthasar Buchs. Ein Name, der größer klingt, als er sich anfühlt. Für die anderen ist er oft nur der Dicke. Der Junge, der nicht dazugehört. Der in der Turnhalle zuletzt gewählt wird. Der lieber liest als rennt, lieber träumt als kämpft. Einer, der zu viel Fantasie hat, um in den engen Formen der Schule Platz zu finden. Schon von den ersten Zeilen an, die Michael Ende ihm gegeben hat, trägt Bastian eine Schwere in sich. Eine Mischung aus Einsamkeit, Scham und der tiefen Sehnsucht nach einem Ort, an dem er so sein darf, wie er ist. Ein Kind, das sich im Schatten bewegt und gerade deshalb fähig ist, den Glanz der Geschichte zu erkennen. Der Morgen beginnt mit einer Flucht. Keine dramatische, sondern die stille Flucht vor den Mitschülern, vor den Erwartungen, vor der Welt, die ihn klein macht. Er läuft, während hinter ihm Stimmen verhallen, während das Lachen anderer Jungen wie Stiche in seinem Rücken brennt. Und so stolpert er in die kleine Seitenstraße, in der die Zeit anders zu fließen scheint. Dort liegt ein Laden, kein heller, kein moderner Buchhandel mit Schaufensterdekoration und Neuerscheinungen, sondern ein Antiquariat. Halb verborgen, als wüsste es selbst nicht genau, ob es wirklich existiert. Schwere Holztüren, bleiverglaste Fenster, der Geruch von Staub und alten Geschichten. Ein Ort, wie geschaffen für jemanden, der vor seiner Welt flieht. Hinter dem Tresen sitzt ein Mann, den die Zeit ebenso gekennzeichnet hat wie die Bücher um ihn herum. Karl Konrad Koriander, ein Antiquar, der das Leben schon lange nicht mehr mit jugendlichem Staunen betrachtet. Streng, mürrisch und doch nicht ohne Wärme in den Augen. Er ist der Hüter einer Schwelle, die kein gewöhnlicher Schwellenort ist. In diesem Moment kreuzen sich zwei Lebenslinien. Ein Junge, der auf der Suche nach etwas ist, das ihn trägt. Und ein Buchhändler, der weiß, dass manche Bücher mehr bedeuten als Geschichten. Zwischen den beiden entspinnt sich ein kurzer, schroffer Dialog. Worte über Bücher, über Wirklichkeit und Fantasie. Koriander ist keiner, der Kinder an die Hand nimmt. Im Gegenteil. Seine Schroffheit ist Teil der Prüfung. Und doch geschieht genau das, was geschehen muss. Bastian entdeckt auf dem Pult des Antiquars ein Buch. Die unendliche Geschichte. Ein Titel, der klingt wie ein Versprechen. Oder eine Warnung. Das Buch selbst wirkt merkwürdig. Ledergebunden mit einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Geprägt in Gold. Das Symbol des Aurin. Ein Zeichen, das wir noch nicht verstehen, aber dessen Kraft sofort spürbar ist. Hier, im Halbdunkel des Ladens, geschieht der erste große Schritt. Bastian greift nicht nur nach einem Buch, er greift nach einer Welt, die größer ist als er selbst. Und obwohl Koriander ihn warnen will, bleibt das Gefühl, dieses Kind mit seiner Sehnsucht und seiner Verletzlichkeit ist genau der Richtige, um diese Geschichte zu tragen. Mit dem Buch unter dem Arm flieht Bastian erneut. Diesmal nicht vor Mitschülern, sondern vor dem Gefühl, entdeckt worden zu sein. Er läuft hinaus in die Straßen, hinein in die Stadt, bis er schließlich an einem Ort landet, der sich wie ein Zwischenraum anfühlt. Auf den Dachboden der Schule. Staub, Spinnenweben, die Geräusche des Lebens irgendwo unter ihm. Aber hier oben herrscht Stille. Es ist kein gemütlicher Ort, kein Kinderzimmer mit weichen Kissen, aber es ist abgeschieden, geschützt, ja, fast heilig. Der ideale Platz, um in ein Buch einzutauchen, das mehr verspricht, als jede Schulstunde je halten könnte. Bastian schlägt die ersten Seiten auf und in dem Moment, in dem er seine Augen über die Buchstaben gleiten lässt, verändert sich alles. Die Worte auf den vergilbten Seiten tragen uns fort und während Bastian auf dem Dachboden liest, öffnet sich vor uns ein Reich, das so fremd wirkt und doch so vertraut. Phantasien. Ein Land ohne Grenzen, ein Ort, in dem alles, was Menschen sich vorstellen können, Wirklichkeit wird. Städte aus Kristall und Meere aus flüssigem Silber, Wälder, die singen und Berge, die im Licht erglühen. Doch diese Schönheit trägt bereits Schatten. Denn es breitet sich etwas aus, das Nichts. Keine Finsternis, kein Feuer und kein Sturm, sondern eine Leere, die alles verschluckt, was sie berührt. Wo sie erscheint, bleibt keine Spur zurück, nur Leere. Ein Verstummen, ein Vergessen. Es ist schwer zu begreifen, schwer zu fassen und genau deshalb so furchteinflößend. Wir betreten Phantasien nicht durch einen Helden, sondern durch einen Boten. Ein kleiner Mann, ein Gesandter aus seinem Volk, der die kindliche Kaiserin um Hilfe bitten will. Doch die Reise zeigt schnell, das Problem ist größer, als ein Einzelner tragen kann. Denn die Kaiserin, das Herz von Phantasien, die Quelle seiner Lebenskraft, ist krank. Ihre Kräfte schwinden und niemand weiß, wie sie geheilt werden kann. Mit dem Schwinden ihrer Kräfte verliert das Reich seine Mitte. Was sie ist schwer in Worte zu fassen. Sie ist keine Herrscherin im herkömmlichen Sinn, sondern eine Verkörperung der reinen kindlichen Kraft der Phantasie. Doch wenn sie stirbt, wird Phantasien mit ihr vergehen. Die Szene im Elfenbeinturm ist von einer eigenen Magie erfüllt. Der Turm, hoch und schimmernd, fast wie aus Elfenbein geschnitzt, ragt über alle anderen Orte hinaus. Hier droht die kindliche Kaiserin, und doch ist sie unsichtbar. Nicht einmal wir als Leser sehen sie in diesem Moment, sondern spüren ihre Abwesenheit. Denn sie liegt nun krank da nieder, verborgen und unerreichbar. An ihrer Stelle spricht ihr Bote, Chiron, der Arzt der weißen Robe. Mit einer feierlichen Stimme verkündet er die Worte der Kaiserin. Und in diesen Worten liegt eine Entscheidung, die das Schicksal des ganzen Reiches bestimmen wird. Es muss nun ein Held gefunden werden. Einer, der die Suche nach Heilung wagt. Einer, der stark genug ist, das Unbekannte zu betreten. Und rein genug, nicht durch Macht oder Stolz verführt zu werden. Der Name fällt: Atreo, ein junger Krieger des grünen Volkes, kaum älter als Bastian selbst. Kein Fürst und kein König, sondern eben ein einfacher Junge. Aber einer mit Mut, Herz und einer unerschütterlichen Treue. So wird Atreo gerufen. Kein langer Trommelwirbel, kein Heer, das ihm folgt. Er erscheint allein und bar jede Rüstung. Nur mit seinem Bogen, seinem Pferd Atax und einer Würde, die ihm das Aurin verleiht. Das Aurin, das Amulett der kindlichen Kaiserin. Zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen, verschlungen zu einem Kreis. Ein Symbol der Unendlichkeit, ein Schutz und zugleich eine Last. Denn wer es trägt, trägt nicht nur Macht, sondern Verantwortung. Diese Szene ist fast von einer heiligen Stille erfüllt. Atreo, jung und doch unerschrocken, nimmt dieses Zeichen entgegen. Von diesem Moment an ist er nicht nur ein Kind seines Volks, sondern der Held Phantasiens. Seine Aufgabe? Die Grenzen des Reiches zu überschreiten, die Heilung für die Kaiserin zu finden und das Nichts aufzuhalten. Dies ist der erste große Schritt der Erzählung. Und während Bastian diese Zeilen liest, spiegelt sich etwas in ihm. Ein Junge in der Geschichte, der für mehr bestimmt ist, als andere glauben. Ein Junge, der hinausziehen soll, obwohl er sich klein fühlt. In Atreo erkennt Bastian eine Möglichkeit und zugleich das, was er selbst niemals zu sein wagt. Die Reise beginnt. Atreo, begleitet von Atax, reitet hinaus. Vor ihm liegt ein Reich voller Wunder, voller Gefahren und voller Rätsel. Und noch ahnt er nicht, wie groß seine Prüfung sein wird. Noch ahnt er nicht, dass der Weg ihn durch die Sümpfe, Wüsten und über Berge führen wird. Immer weiter, bis an die Grenzen dessen, was Phantasien überhaupt ist. Das Bild bleibt dieses: ein Junge, ein Pferd und ein Symbol. Ein Auftrag, der größer ist als jeder, den er bisher gekannt hat. und die stille Ahnung, dass dieser Weg nicht nur Phantasien verändern wird, sondern auch den, der in ihm liest. Atreo reitet hinaus und mit ihm nun sein treuester Gefährte, Artax, das Pferd. Nicht einfach nur ein Reittier, sondern ein Freund, ein Spiegel der inneren Stärke, ein Wesen, das ihn trägt und zugleich begleitet. Gemeinsam ziehen sie über weite Ebenen, durch Wälder und durch Sümpfe, und doch bald werden sie geprüft werden. Denn die Suche nach der Heilung der kindlichen Kaiserin ist nun mal kein gerader Weg. Sie führt in dunkle, vergessene Winkel von Phantasien, zu Gestalten, die älter sind als jede Geschichte. Einer dieser Orte sind die Sümpfe der Traurigkeit. Schon der Name klingt wie eine Vorahnung. Ein Ort, an dem die Luft schwer ist, der Boden nass und kalt und jeder Schritt dich tiefer reinzieht. Doch die wahre Gefahr liegt nicht im Sumpf selbst, sondern in der Wirkung, die er auf die Seele ausübt. Wer sich den Sümpfen nähert, spürt eine lähmende Schwere. Hoffnung sinkt, Mut erlischt und Schritt für Schritt verliert man die Kraft, weiterzugehen. Hier geschieht sie nun, die erste große Prüfung. Atreo kämpft sich voran, entschlossen das Ziel zu erreichen. Doch Artax, sein Gefährte, trägt diese Last eben anders. Je tiefer sie vordringen, desto schwerer wird das Pferd, langsamer und verzweifelter. Atreo ruft, fleht und zieht an den Zügeln. Doch es ist, als würde Artax Herz erlöschen. Schließlich versinkt sein Freund im Sumpf. Langsam, unausweichlich. Es gibt keinen Sieg, kein Retten. Kein Umkehren. Artax geht verloren. Dieser Moment brennt sich ein. Für Atreo und für uns. Dies war kein heroischer Kampf gegen ein Monster, keine Schlacht mit Schwert und Schild. Es ist das stille, grausame Erleben von Verlust. Ein Verlust, der unausweichlich ist, so sehr man auch dagegen ankämpft. Und doch muss Atreo weiter, allein, erschüttert, aber unbeirrt. Am Ende des Sumpfes trifft er auf die uralte Morla, eine Schildkröte von gewaltiger Größe. Ihr Panzer ist wie ein Berg, überwachsen von Moos und Flechten. Ihre Stimme, langsam und träge, klingt wie das Knarren der Zeit selbst. Morla ist alt, älter als die meisten Erinnerungen Phantasiens, und sie ist von einer Gleichgültigkeit, die kaum zu ertragen ist. Für sie ist einfach alles gleichgültig. Die Krankheit der kindlichen Kaiserin, das Verschwinden von Welten, ja sogar das eigene Ende. Sie lebt in einem Zustand ewiger Müdigkeit, als hätte sie das Gewicht der Ewigkeit satt. Ihre Worte sind ein Wendepunkt, denn sie sagt Atreo, dass die einzige Rettung nicht in Phantasien selbst zu finden ist. Die Kaiserin braucht einen neuen Namen und diesen kann ihr nur ein Menschenkind geben. Ein Menschenkind? Für Atreo klingt das wie eine fremde, unerreichbare Hoffnung. Menschen gehören doch gar nicht nach Phantasien. Sie sind von außen, aus jener Welt, die jenseits aller Geschichten liegt. Doch Morla bleibt dabei. Ohne einen neuen Namen gibt es keine Rettung. Damit ist der Weg nun klar und doch unendlich schwer. Atreo soll nicht einfach ein Kraut finden oder ein Artefakt bergen. Er soll das Unmögliche vollbringen. Die Verbindung zwischen zwei Welten schaffen. Doch dieser Wendepunkt bedeutet auch etwas anderes. Während Bastian auf dem Dachboden liest, erkennt er die geheimnisvolle Spiegelung. Phantasien spricht von einem Menschenkind. Und er selbst mit dem Buch auf dem Schoß, eingehüllt in die Dunkelheit des Dachbodens, beginnt zu ahnen, dass diese Geschichte mehr mit ihm zu tun hat, als er sich jetzt eingestehen will. Die Begegnung mit Morla endet im Nebel, mit der Schwere einer Prophezeiung. Atreo, nun ohne Gefährte, macht sich erneut auf den Weg. Jeder Schritt, den er setzt, wird von der Erinnerung an Artaks Verlust begleitet. Und doch trägt er das Aurin, das ihn schützt, und den Auftrag, der eben größer ist als sein Schmerz. Ein Held, der weitergeht. Allein, geprüft und doch ungebrochen. Atreo zieht weiter. Die Sümpfe der Traurigkeit liegen hinter ihm, doch die Last des Verlustes bleibt. Jeder Schritt erinnert an Artax, jeder Blick ins Aurin erinnert ihn aber an die Verantwortung, die er nun nicht mehr abschütteln kann. Er ist allein und genau das macht die Prüfungen jetzt härter. Die Reise führt ihn über die Ebenen und Gebirge, durch Wälder, die schweigen, und Landschaften, die bereits vom Nichts verschlungen wurden. Ganze Regionen verschwinden, als hätten sie nie existiert. Was einst voller Leben war, wird zur Leere. Kein Rauch, kein Feuer, kein Trümmerfeld. Einfach nur nichts. Hier zeigt sich die ganze Bedrohung von Phantasien. Das Nichts ist nicht nur einfach Zerstörung. Es ist Vergessen. Ein Auslöschen, das einfach alles verschluckt. Geschichten, Wesen, Erinnerungen. Was einmal verschwunden ist, wird nicht vermisst, weil sich niemand mehr daran erinnert. Und genau darin liegt die eigentliche Grausamkeit. Atreo begegnet auf seiner Reise vielen Wesen, die ihm Hinweise geben oder ihre Verzweiflung zeigen. Doch die größte Konfrontation ist jene mit Gmorg. Gmorg, ein Wolf, schwarz wie Schatten, groß wie ein Albtraum. Ein Wesen von Macht und Furcht. Doch er ist mehr als nur ein Monster. Er ist ein Symbol. Gmorg ist Verbündeter des Nichts, ein Jäger, der im Auftrag einer Macht wirkt, die über Phantasien hinausgeht. In einer der zentralen Szenen der Geschichte begegnen sich Atreo und Gmorg einander in einer Ruine. Gmorg ist angekettet und gefangen. Doch er wirkt alles andere als besiegt. Seine Augen glühen, seine Stimme trägt ein Wissen, das tiefer reicht als jedes Schwert. Das Gespräch, das sich entspinnt, ist einer der dunkelsten Momente. Gmorg erklärt, dass er der Diener des Nichts ist und dass das Nichts eine Bedeutung hat, die über Phantasien hinauswächst. Denn wenn Phantasien verschwindet, verschwinden auch all die Phantasien und Träume der Menschen. Sie werden ärmer, leerer und manipulierbarer. Ohne Phantasie, so erklärt Gmorg, sind Menschen leichter zu lenken und damit leichter zu beherrschen. Hier bricht die Geschichte auf in eine moralische Dimension. Es geht nicht mehr nur darum, eine Kaiserin zu retten oder ein Reich zu bewahren. Es geht um die Verbindung zwischen Fantasie und Freiheit. Darum, dass Geschichten und Träume nicht bloße Fluchten sind, sondern Quellen von Mut, von Widerstand, von Menschlichkeit. Atreo erkennt in diesem Moment die ganze Größe seiner Aufgabe. Er kämpft nicht nur gegen das Nichts, das Phantasien verschlingen will. Er kämpft gegen die Leere, die die Menschen ihres Innersten berauben will. Die Begegnung mit Gmorg ist kein Kampf im klassischen Sinn. Es ist ein Kampf der Worte, Ein Ringen um Erkenntnis. Und genau das macht die Szene so bedeutend. Atreo sieht die Zähne, die Krallen und das drohende Maul. Und doch ist es die Wahrheit, die ihm das Blut gefrieren lässt. Gmorg spricht von Sinnlosigkeit und dem unausweichlichen Ende. Atreo steht nun vor der Frage, was bleibt, wenn alles, was man liebt, vergessen wird? Doch diese Stelle zeigt auch eine andere Seite. Denn Atreo, jung, erschöpft und allein, gibt eben nicht auf. Seine Antwort liegt nicht in langen Reden, sondern in der Tatsache, dass er weitergeht. Dass er nicht in Starre verfällt, die ihm Gmorg zuspricht. Sein Widerstand liegt im Weitermachen. Für Bastian, der auf dem Dachboden liest, ist dies ein Spiegel. Die Worte Gmorgs sind mehr als die einer Fantasiefigur. Sie sprechen auch in seine Welt hinein. Wie oft hat er sich schon selbst klein gemacht gefühlt, ohne Bedeutung, ohne Stimme? Wie oft hat er das Gefühl gehabt, dass seine Fantasie nur eine Last ist? Doch hier in den Dialogen der Geschichte erkennt er, dass genau diese Fantasie der Schlüssel ist, nicht nur für Phantasien, sondern auch für ihn selbst. Atreo ist erschöpft. Sein Weg hat ihn durch die Sümpfe, über Gebirge und durch Ebenen geführt, die nicht mehr das sind, was sie waren. Stück für Stück bricht Phantasien auseinander. Ganze Landschaften verschwinden im Nichts. Wälder, Städte und Völker. Einfach fort. Ausgelöscht und vergessen. Der Auftrag, die kindliche Kaiserin zu retten, scheint kaum mehr erfüllbar. Denn Atreo hat alles versucht, alles verloren und immer noch keinen Menschen gefunden. Kein Kind, der ihr einen neuen Namen geben könnte. Mit letzter Kraft kehrt er zum Elfenbeinturm zurück. Der schimmernde Turm steht noch, wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Aber um ihn herum breitet sich bereits das Nichts aus. Die Welt schrumpft, immer enger, immer kleiner, bis nur noch dieser eine Ort übrig scheint. Dort in den Hallen des Turms tritt Atreo zum ersten Mal selbst vor die kindliche Kaiserin. Sie ist klein, zart, fast durchsichtig. Und doch liegt in ihrem Blick eine Macht, die größer ist als alles, was Atreo bisher gesehen hat. Ihre Stimme ist leise, aber jeder Ton trägt, wie ein Herzschlag. Und sie sagt ihm, er habe seine Aufgabe erfüllt. Denn er hat das Aurin getragen. Er ist den Weg gegangen. Er hat die Grenzen Phantasiens überschritten. Er hat gekämpft, verloren, gelitten. Und gerade darin den wahren Sinn gefunden. Doch Atreo versteht nicht. Er ist überzeugt, gescheitert zu sein. Kein Menschenkind ist bei ihm. Kein neuer Name. Aber die Kaiserin weiß mehr. Sie spricht von dem, der die Geschichte liest. Von dem Kind, das die Worte verfolgt, das in dieser Welt bereits gegenwärtig ist. Und dass es gerufen werden muss. Bastian. Auf dem Dachboden der Schule, verborgen zwischen alten Kisten und Decken, hält er das Buch in den Händen. Die Worte springen ihm entgegen, als würden sie ihn direkt ansprechen. Und zum allerersten Mal wird diese Grenze durchlässig. Er liest seinen eigenen Namen. Und mit einem Mal weiß er, er ist gemeint. Doch Bastian zögert. Die Geschichte verlangt etwas von ihm. Mehr als nur zu lesen. Sie verlangt, dass er handelt. Dass er spricht. Dass er Teil dieser Welt wird. die ihn bis jetzt nur aufgenommen hat. Und genau hier liegt ein Bruch. Atreo steht vor der Kaiserin, überzeugt versagt zu haben. Die Kaiserin wartet, wissend, dass die Rettung nicht mehr in Atreos Händen liegt. Und Bastian, der Leser, ist gefangen zwischen zwei Welten, der Sicherheit des Dachbodens und der unendlichen Geschichte, die ihn herbeiruft. Und so endet der erste Teil, nicht mit einer Lösung, sondern mit offenen Fragen. Wird Bastian den Schritt wagen? Wird er einen Namen rufen, um Phantasien zu retten? Und damit die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit überschreiten? Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil der unendlichen Geschichte. Bis dahin, euer Neuroklar.